167.
Wir lesen Gottes Wort heute Abend aus 5. Mose, Kapitel 33. 5. Mose 33, ab Vers 1. Und dies ist der Segen, womit Mose, der Mann Gottes, die Kinder Israel vor seinem Tod gesegnet hat. Und er sprach: Der Herr ist vom Sinai gekommen und ist ihnen aufgegangen von Seir. Er ist hervorgestrahlt vom Berg Paran und ist gekommen von heiligen Myriaden. Aus seiner Rechten ging Gesetzesfeuer für sie hervor. Ja, er liebt die Völker. Alle seine Heiligen sind in deiner Hand. Und sie lagern zu deinen Füßen. Jeder empfängt von deinen Worten. Ein Gesetz hat uns Mose geboten, ein Erbe der Versammlung Jakobs. Und er wurde König in Jeschurun, als sich versammelten die Häupter des Volkes, die Stämme Israels insgesamt. Ruben lebe und sterbe nicht, und seiner Männer sei eine Zahl. Und dieses von Juda, und er sprach: Höre, Herr, die Stimme Judas, und bring ihn zu seinem Volk. Seine Hände seien mächtig für ihn und hilf ihm vor seinen Bedrängern. Und von Levi sprach er, deine Tumim und deine Urim sind für deinen Frommen, den du versucht hast bei Massa, mit dem du hadertest beim Wasser von Meriba. Der von seinem Vater und von seiner Mutter sprach, ich sehe ihn nicht, und der seine Brüder nicht kannte und von seinen Söhnen nichts wusste. Denn sie haben dein Wort gehalten und deinen Bund bewahrten sie. Sie werden Jakob deine Rechte lehren und Israel dein Gesetz. Sie werden Räucherwerk legen vor deine Nase und Ganzopfer auf deinen Altar. Segne, Herr, sein Vermögen und das Werk seiner Hände lass dir gefallen. Zerschmettere die Lenden derer, die sich gegen ihn erheben und die seiner Hasser, dass sie nicht mehr aufstehen. Von Benjamin sprach er, der Liebling des Herrn. In Sicherheit wird er bei ihm wohnen. Er beschirmt ihn den ganzen Tag und zwischen seinen Schultern wohnt er. Und von Josef sprach er, gesegnet von dem Herrn sei sein Land. Vom köstlichsten des Himmels, vom Tau und von der Tiefe, die unten lagert und vom köstlichsten der Erträge der Sonne und vom köstlichsten der Triebe der Monde und vom vorzüglichsten der Berge der Urzeit und vom köstlichsten der ewigen Hügel und vom köstlichsten der Erde und ihrer Fülle. Und das Wohlgefallen dessen, der im Dornbusch wohnte, es komme auf das Haupt Josefs und auf den Scheitel des Abgesonderten unter seinen Brüdern. Sein ist die Majestät des Erstgeborenen seines Stieres, und Hörner des Wildochsen sind seine Hörner. Mit ihnen wird er die Völker insgesamt niederstoßen bis an die Enden der Erde. Und das sind die Zehntausende Ephraims und das die Tausende Manasses. Und von Sebulon sprach er, freue dich, Sebulon, deines Auszugs und du, Issachar, deiner Zelte. Sie werden Völker zum Berg laden. Dort werden sie Opfer der Gerechtigkeit opfern, denn sie werden saugen die Fülle der Meere und die verborgenen Schätze des Sandes. Und von Gad sprach er, gesegnet sei der Gad Raumschaft. Wie eine Löwin lagert er und zerreißt Arm und Scheitel. Und er hat sich das Erste des Landes ersehen, denn dort war der Anteil des Gesetzgebers aufbewahrt, und er ist an der Spitze des Volkes gezogen, hat ausgeführt die Gerechtigkeit des Herrn und seine Gerichte mit Israel. Und von Dan sprach er, Dan ist ein junger Löwe, der hervorspringt aus Basan. Und von Naphtali sprach er, Naphtali gesättigt mit Huld und erfüllt mit dem Segen des Herrn, Westen und Süden nimm in Besitz. Und von Aser sprach er, gesegnet an Söhnen sei Aser, er sei wohlgefällig seinen Brüdern und er tauche in Öl seinen Fuß. Eisen und Erz seien deine Riegel und wie deine Tage, so deine Kraft. Keiner ist wie der Gott Jeschuruns, der auf den Himmeln einherfährt zu deiner Hilfe und in seiner Hoheit auf den Wolken. Deine Zuflucht ist der Gott der Urzeit und unter dir sind ewige Arme und er vertreibt vor dir den Feind und spricht, vertilge. Und Israel wohnt sicher, abgesondert der Quell Jakobs in einem Land von Korn und Most und sein Himmel träufelt Tau. Glückselig bist du, Israel. Wer ist wie du, ein Volk gerettet durch den Herrn, den Schild deiner Hilfe und der das Schwert deiner Hoheit ist? Und deine Feinde werden dir schmeicheln, und du wirst einherschreiten auf ihren Höhen. Wir beschäftigen uns etwas mit diesem fünften Buch Mose, dem Buch der Erfahrung, dem Buch der Erinnerung und dem Buch, in dem das Volk immer wieder in Verbindung mit dem Land gebracht wird. Und so ist das auch hier bei diesem Segen, den der Mann Gottes, Mose, am Ende seines Lebens ausspricht. Es ist unvermischter Segen. Ich finde das wunderschön. Der Gesetzgeber, so wird er ja auch hier vorgestellt, spricht am Ende seines Lebens von unvermischtem Segen. unvermischtem Segen, den Israel einmal im Land genießen wird, aufgrund der Treue, aufgrund der Gnade Gottes. Unvermischter Segen, und wir haben beim Lesen gemerkt, in letzter Konsequenz ist das eine Prophezeiung, die ihre eigentliche Erfüllung findet in der Zeit des tausendjährigen Reiches. So weit reicht dieser Blick des Mannes Gottes, und er zeigt diesen Segen des Volkes im Land unter der Königsherrschaft des Herrn Jesus. Hier wird Mose als König vorgestellt, aber in der endgültigen Erfüllung wird es der Herr Jesus selbst sein, der König der Könige und Herr der Herren sein wird. Wir sehen, wie Gott in seiner Regierung dieses Volk führen musste, auch durch viele Schwierigkeiten, aber wie am Ende die Gnade Gottes triumphiert. Kein Problem. Kein Problem. Guten Abend. Wir haben gelesen 5. Mose, Kapitel 33. Es geht also um den unvermischten Segen, den Israel im Land genießt, in letzter Konsequenz im tausendjährigen Reich, wenn Gott in seiner Gnade alle seine Verheißungen für dieses Volk erfüllt. Nun, die Überschrift für dieses Kapitel ist Vers 1. Nachdem Mose die Kinder Israel ein Lied gelehrt hatte, in Kapitel 32, da spricht er am Ende seines Lebens diesen Segen aus. Und Mose wird der Mann Gottes genannt. Was ist eigentlich ein Mann Gottes? Ich meine, man kann es so sagen, ein Mann Gottes ist einer, der auf dieser Erde die Interessen seines Gottes sichtbar vertritt. Wir finden im Neuen Testament die Formulierung Mensch Gottes. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, strebe aber nach Gerechtigkeit, Glauben, weiß nicht genau, was noch weiter aufgezählt wird, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben. Ein Mensch Gottes ist einer, der auf der Erde eintritt für die Interessen seines Gottes. Das macht ihn erkennbar als Mensch Gottes. Und war das nicht bei Mose wirklich der Fall? War er nicht wirklich eingetreten für die Interessen Gottes? Oh, das war er. Und jetzt darf er am Ende seines Lebens diesen Segen aussprechen. In Psalm 90 ist die Überschrift Gebet Moses, des Mannes Gottes. Ich habe 7 Männer Gottes im Alten Testament gefunden, deren Namen uns mitgeteilt wird. So wie hier bei Mose. Mose, der Mann Gottes. Historisch der nächste ist Samuel, der Mann Gottes, wo dieser Knabe Sauls wusste, da ist dieser Mann Gottes in der Stadt. Saul, der hatte überhaupt keine Ahnung, damit umzugehen. Der sagt, oh, wir haben ja gar kein Geschenk, was sollen wir machen? Aber dieser Knabe hatte mehr geistliches Verständnis als der Mann des Fleisches. Der letzte Mann Gottes, der uns mit Namen genannt wird, den finden wir in dem Buch Jeremia, ich glaube in Kapitel 35, da wird dieser Mann Zeuge des Gehorsams der Rekabiter, ein Mann Gottes, dessen Name uns mitgeteilt wird. Und hier segnet Mose das Volk. Was wäre das schön, wenn das am Ende unseres Lebens gesagt werden könnte, das war ein Mann Gottes, der zum Segen im Volk Gottes war. Der Herr möge uns dabei helfen, solche Männer und Frauen Gottes zu sein. Dann haben wir beim Lesen vielleicht gemerkt, dass dieser Segen sich an die einzelnen Stämme richtet, aber dass er eingerahmt ist in den Versen 2 bis 5 und in den Versen 26 bis 29 von allgemeinen Aussagen. Und da wird uns im Wesentlichen gezeigt, wer die Quelle allen Segens ist. Und das ist der Herr selbst. Der Herr, der zu seinem Volk gekommen ist und über den am Ende gesagt wird, keiner ist wie dieser Gott. Keiner ist wie der Gott Jeschuruns, ein dichterischer Name für Israel. Ich möchte über diesen Herrn in den Versen 2 bis 5 kurz etwas sagen. In Vers 2 wird beschrieben, er ist vom Sinai gekommen. Sinai, das war der Ort der Gesetzgebung. Er ist ihnen aufgegangen von Seir. Seir, eine Stadt im Gebiet von Esau, Edom. Da durften sie nicht hindurchziehen. Das war eine schwierige Situation auf der Wüstenreise. Aber dann ist er hervorgestrahlt vom Berg Paran und ist gekommen von heiligen Myriaden. Und wir lesen mal einen Vers aus dem Propheten Habakuk, wo wir ganz ähnliche Worte finden. In diesem Gebet von Habakuk, in Habakuk Kapitel 3. Habakuk 3, Vers 3. Gott kommt von Teman her. Teman war auch eine Stadt in Edom. Was war ein Nachkomme von Esau? Also dieses gleiche Gebiet, wie seht ihr? Gott kommt von Teman her und der Heilige vom Gebirge Paran, Sela. Seine Pracht bedeckt die Himmel und die Erde ist voll seines Ruhmes. Wir sehen also bei Habakuk deutlich, wie der Herr kommt und wie das Herrlichkeit und Segen bedeutet. Und diesen Gedanken haben wir hier auch in unserem Vers 2. Ausgehend vom Sinai, wo das Gesetz gegeben wurde, anknüpfend an die Wüstenreise, wo er ihnen geholfen hatte, durch diese Wüste hindurch, auch an Edom vorbei, kommt er und führt in den Segen. Damals, das stand jetzt unmittelbar bevor, in den Segen im Land. Und in der Zukunft, da werden auch die Feinde besiegt. Und dann wird er sie führen in den Segen des Landes. Und ich meine, wir können auch den Gedanken sehen, er ist gekommen vom, steht da, gekommen von. Gekommen vom Sinai. Er hatte das Gesetz gegeben, aber das Volk hatte es nicht einhalten können. Aber Gott hat in Christus dieses Problem gelöst. Sie hatten nicht durch Edom ziehen dürfen. Aber Gott hatte in Gnade einen Weg gefunden und in der endgültigen Erfüllung in Christus besiegt er auch die Feinde. Und das lässt er hinter sich. Das Problem, das entstanden war dadurch, dass das Volk gesagt hatte, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun, ist überwunden in Gnade in Christus. Alle Schwierigkeiten und aller Widerstand der Feinde ist überwunden durch Gottes Gnade in Christus. Und er führt sie in den Segen seiner Gegenwart, weil er kommt. Ist das nicht auch eine Ansprache für uns? Gott ist uns in Christus begegnet. Er hat alle Schwierigkeiten, alle Hindernisse, um Segen zu erleben, überwunden in dem Herrn Jesus. Und er kommt auch zu uns, um uns wirklich reichen Segen zu geben. Segen, der verbunden ist mit seiner Gegenwart. Den zweiten Punkt, den ich zeigen möchte, in Vers 2 am Ende und in Vers 3 am Anfang, da finden wir die beiden großen Wesenszüge des Wesens Gottes. Er ist heilig, das wird daraus deutlich, Gesetzesfeuer ging aus seiner Hand hervor, und er ist Liebe. Er liebt die Völker oder die Stämme. Gott ist Licht und Gott ist Liebe. So zeigt uns Gottes Wort unseren Gott. Wenn wir ein gesundes Gottesbild haben wollen, müssen wir die Bibel aufschlagen, oder? Wo sonst sollen wir etwas finden über diesen Gott, wenn nicht in seinem Wort? Und hier finden wir diese beiden Wesenszüge, er ist Licht und Liebe. Und das hat sich nicht verändert. Und auch wenn Gott sich uns offenbart als Vater und darin seine ganze Liebe, sein ganzes Herz zeigt, ist und bleibt er doch der heilige Gott. Wenn ihr den als Vater anruft, schreibt Petrus, das ist Vertrauen, das ist Nähe, das ist Genuss von Liebe und Beziehung. Wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet So wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht, nicht in Angst, nicht in Angst vor Gott, aber in Ehrfurcht, in Ehrerbietung diesem Gott gegenüber, der uns so nahe gekommen ist, dass er unser Vater ist und der zugleich der heilige Gott ist. Auch in Johannes 4 finden wir diese beiden Wesenszüge so nah beieinander. Der Vater sucht solche als seine Anbeter. Da öffnet sich sein liebendes Herz in dem Verlangen, Anbeter zu haben, Kinder zu haben, die ihm nahen als Anbeter. Und da geht es weiter, Gott ist ein Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Wie groß ist unser Gott? Und er offenbart sich und er zeigt diese beiden Wesenszüge. Er ist Licht und er ist Liebe. Und dann finden wir, dass alle seine Heiligen, das spricht von bestehenden Beziehungen, dass sie in seiner Hand sind. Ich bin ja geborgen in Jesus, dürfen wir sagen, dürfen wir singen. Das ist noch mehr als das, was Mose hier verstanden hat. Aber er hat auch diesen Segen ausgesprochen, sie sind in seiner Hand. Später sagt er, unter dir sind ewige Arme. Der Psalmist sagt, von hinten und von vorn hast du mich eingeengt. Und er fühlt sich da nicht bedrängt oder irgendwie, dass er mehr Freiheit brauchte. Das ist für ihn ein wunderbares Empfinden, das zu wissen. Du bist da mit deiner Nähe, mit deiner Gegenwart. Von oben, von unten, wir sind geborgen in seiner Hand. Und wie wird das für uns lebendig, wenn der Herr Jesus in Johannes 10 sagt, niemand kann sie aus meiner Hand rauben und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Alle seine Heiligen sind in seiner Hand. Und da hat er etwas für sie. Jeder, sie lagern zu deinen Füßen. Ein schönes Bild, wo wir erkennen, sie kommen zur Ruhe in der Gegenwart Gottes. Kennen wir das? Kennen wir das, dass wir zur Ruhe kommen in der Gegenwart Gottes? Stell dir ein Kind vor, das zu dem Vater läuft und der Vater nimmt es in seine Arme. Da kommt das Kind zur Ruhe. Dann haben die Schulkameraden immer noch genauso gelacht. Daran hat sich nichts verändert, wird am nächsten Tag wieder so sein. Oder da ist das Fahrrad immer noch kaputt. Oder da ist das Knie immer noch blutend. Aber das Kind fühlt Geborgenheit. Kennen wir das bei unserem Gott? Sie lagern zu deinen Füßen. Wir merken bei diesem Platz zu den Füßen, da ist auch etwas nötig an Unterwerfung, an Demut, die wir selber im Blick auf uns mitbringen. Wir müssen in der Gegenwart Gottes selber den richtigen Platz einnehmen. Wenn wir nicht den richtigen Platz einnehmen, empfinden wir und erleben wir diese Nähe und diese Geborgenheit nicht. Aber unser Gott lädt uns ein, lager dich zu meinen Füßen, komm da zur Ruhe und dann habe ich etwas für dich. Sie lagern zu deinen Füßen, jeder empfängt von seinen Worten. Ein Gesetz hat uns Mose geboten, ein Erbe der Versammlung Jakobs. Das war die Grundlage, auf der Gott jetzt mit seinem Volk handelt. Und im weiteren Verlauf des Segens werden wir merken, dass diese Grundlage ersetzt wird in gewissem Sinn von der Gnade. Nicht, dass das Gesetz beiseite gesetzt wird, aber es wird erfüllt in Christus. Und deshalb begegnet Gott seinem Volk auf der Grundlage eines erfüllten Gesetzes und kann ihnen sein Herz voller Gnade öffnen. Der Gesetzgeber in Vers 4 wird dann in Vers 5 als König beschrieben. Er wurde König in Jeschurun, als sich versammelten die Häupter des Volkes, die Stämme Israels insgesamt. Wenn wir das Volk sehen auf dem Weg durch die Wüste, dann hatten sie in Mose etwas vom Königtum, und in Aaron, den hohen Priester. Und einmal wird der Herr Jesus beides in einer Person sein. Er wird König und Priester sein in einer Person. Hier wird Mose in diesem Königscharakter vorgestellt und die endgültige Erfüllung ist in dem Herrn Jesus, der als König regieren wird. So viel vielleicht zu dieser Einleitung. Wir kommen jetzt zu dem Segen der einzelnen Stämme, dem Segen, den Mose ausspricht. Und wenn wir jetzt zählen würden, dann würden wir feststellen, dass wir einen Stamm nicht finden, und das ist Simeon. Simeon finden wir nicht, aber wir finden, dass Josef einen doppelten Platz bekommt. Am Anfang in Vers 13 steht, von Josef sprach er, und in Vers 17 wird das aufgelöst. Josef bekommt einen doppelten Platz, nämlich in seinen beiden Söhnen Ephraim und Manasse. In Vers 17 am Ende steht das, das sind die Zehntausende Ephraims und das die Tausende Manasses. Es fängt an mit Ruben. Ruben, der Erstgeborene, und der Erstgeborene steht in der Bibel häufig für den Vorzug und die Kraft des natürlichen Menschen. Und so ist das auch hier. Und deshalb muss auch Jakob, weil Ruben versagt hatte, weil Ruben gesündigt hatte, ein Gericht aussprechen über Ruben. Hier finden wir interessanterweise Ruben genannt. Aber wenn wir über diesen Segen nachdenken, dann steht da, Ruben lebe und sterbe nicht. Aber es geht weiter, seiner Männer sei eine Zahl. Und die Anmerkung, die formuliert so, seine Männer seien gezählt. Und die Bedeutung ist, es sind nicht viele. Es sind nicht viele. Ja, Gott in seiner Gnade sorgt dafür, dass Ruben lebt. Dass Ruben hier nicht fehlt in dieser Liste. Aber es sind nicht viele. In seinen Regierungswegen musste Gott handeln. Mit Ruben, der gesündigt hatte. Aber seine Gnade triumphiert. Deshalb bekommt Ruben einen Platz. Aber es sind nicht viele. Gott muss in seinen Regierungs- oder Erziehungswegen mit den Seinen handeln. Petrus schreibt, das Gericht fängt an am Haus Gottes, bei dem, was Gott am nächsten ist. Und wenn wir das im Alten Testament etwas verfolgen, diesen Gedanken, dann stellen wir sogar fest, dass es anfängt bei denen, die besonders unter Verantwortung stehen. Zum Beispiel im Propheten Micha finden wir das bei den Fürsten, bei den Häuptern, bei den Propheten, bei den Priestern. Da beginnt das Gericht. Und das Gericht in den Regierungswegen Gottes hat nichts mit dem ewigen Heil zu tun, sondern mit seinen Wegen, die er geht, mit den Seinen auf dieser Erde. Und da muss er mit ihnen handeln, wenn sie sich nicht nach seinen Gedanken verhalten. Aber, und das macht uns glücklich, Gottes Gnade triumphiert. Und deswegen lebt Ruben, auch wenn es keine große Zahl ist, aber Gott erhält sich auch von Ruben einen Überrest, einen Teil, der am Ende den Segen Gottes erlebt. Zweitens wird nun Juda genannt und Juda war in der natürlichen Reihenfolge gar nicht der Zweite. Ich glaube, es war der Vierte. Aber warum wird er jetzt hier genannt, an zweiter Stelle? Und warum Levi danach? Ich meine, weil uns jetzt gezeigt wird, wenn Gott in seiner Gnade mit seinem Volk zum Ziel kommt, Ruben, wenn er einen Überrest rettet, wenn er in diesem kleinen Überrest sein ganzes Volk besitzt, dann hängt der Segen ab von der Königsherrschaft des Herrn Jesus, Juda, und von seinem Priestertum, Levi. Deswegen werden Juda und Levi jetzt hier zusammen oder nacheinander genannt. Und Juda, aus Juda kam der König, der Herr Jesus stammt auch seiner natürlichen Abstammung nach aus Juda. In der Offenbarung finden wir ihn als den Löwen, der aus dem Stamm Juda ist. Und das spricht von seiner Königsherrschaft, wie er der wahre David ist, der wahre Nachkomme dieses Königs aus dem Stamm Juda. Und aus Levi, da kamen die Priester. Wir werden das gleich finden, dass es da um Priesterdienst geht. Und der Herr Jesus, er ist König und Priester. Sollen wir diese drei ersten Stämme oder Familien oder Völker, die Gott nennt, Ruben zeigt uns, wie die Gnade Gottes zum Ziel kommt. Und Juda und Levi zeigen uns, dass in Christus, der König und Priester sein wird, dieser Segen erreicht wird. Jetzt schauen wir das mit Juda ein bisschen an. So beim ersten Lesen fällt uns das nicht auf. Aber wenn man etwas drüber nachdenkt, dann wird das Herz warm. Was wird hier über Juda gesagt? Höre, Herr, die Stimme Judas und bring ihn zu seinem Volk. Wie sollen wir das verstehen? Bring ihn zu seinem Volk. Als Stamm gehörte Juda doch zum Volk. Braucht man doch nicht gebracht werden. Und ich meine, die einzige Erklärung, die Sinn macht, ist folgende. Der Gedanke geht auf Christus, auf den Herrn Jesus, der für dieses Volk eingetreten ist, der auch für dieses Volk das Werk am Kreuz getan hat und der dort gerufen hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er erhört wurde, höre Herr, die Stimme Judas und bring ihn zu seinem Volk. Hatte Gott das nicht getan? Hatte Gott nicht den Retter aus Juda zu seinem Volk gebracht? Geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz und sie haben ihn abgelehnt. Aber Gott wird ihn wieder bringen. Petrus wusste das, der kannte diese Wahrheit. Der sagte noch in Apostelgeschichte 3, aber auch jetzt noch, tut Buße, damit Zeiten der Erquickung kommen und er euch, Gott euch, seinen zuvor verordneten Christus vom Himmel sende. Christus wird kommen zu seinem Volk. Bring ihn zu seinem Volk. Ich meine, es macht nur Sinn, wenn wir den Herrn Jesus dahinter sehen, der aus Juda kommt und er kommt zu seinem Volk. Er kommt auch zu uns, oder? Er kommt zu uns, wenn wir niedergeschlagen sind. Da gingen diese beiden nach Emmaus. Und wer kam zu ihnen? Das ist eine dieser herrlichen Stellen, wo steht er selbst. Er selbst, Jesus selbst, kam ihnen zu ihnen, ging mit ihnen, fragt sie, hört zu und redet zu ihnen. Er kommt. Wir erwarten ihn auch, dass er kommt zur Entrückung, dass er uns herausnimmt aus all diesem Elend, aus der Schwachheit, aus dem, wo wir es zu tun haben mit der Sünde, dass er uns herausnimmt und zu sich bringt. Wir erwarten ihn, dass er kommt, wenn wir zusammen sind in seinem Namen, in Verbindung mit seinem Kommen, steht der Segen, steht die Freude, steht das Glück. Und das wird hier gesagt, Herr, höre die Stimme Judas, bring ihn zu seinem Volk. Seine Hände seien mächtig für ihn, für das Volk. Hilf ihm vor seinen Bedrängern. Denken an den starken Arm, die starke, mächtige Hand Gottes in dem Herrn Jesus. Ich glaube, im Propheten Jesaja lesen wir das. Er staunte, dass kein Vermittler da war. Und dann steht da, da half ihm sein Arm. Der Arm des Herrn, der Herr Jesus. Er hat die Sache ausgeführt. Das finden wir hier schon in diesem Segen Judas. Dann kommt Levi. Levi, das wird in Vers 10 völlig klar, für das Priestertum steht. Aus dem Stamm Levi kam ja die Familie Aarons und aus der Familie Aaron kamen die Priester. Es war auch der hohe Priester, der die Tummim und die Urim in seinem Brustschild trug, in seinem Ephod, was da war, diese Lichter und Vollkommenheiten, Diese Steine, mit denen Gott Antwort gab, wenn man mit einer Frage zu ihm kam, spricht auch vom Priestertum. Levi, das waren natürlich auch die Leviten, aber die waren ja auch den Priestern gegeben, um da den Dienst zu tun, um den Priesterdienst sicherzustellen. Und wie wird Levi hier genannt? Deine Tumim und deine Urim sind für deinen Frommen, für den Mann deinen Frommen. Lesen mal einen Vers aus Psalm 89. Psalm 89, Vers 20. Einst redetest du im Gesicht zu deinen Frommen oder zu deinem Frommen und sagtest, Hilfe habe ich auf einen Mächtigen gelegt. Ich habe einen Auserwählten erhöht aus dem Volk. Ich habe David gefunden, meinen Knecht. Mit meinem heiligen Öl habe ich ihn gesalbt, mit dem meine Hand festbleiben soll und mein Arm soll ihn stärken. Diese Frommen, diese Heiligen, diese Abgesonderten für den Herrn, die hören hier die Botschaft von dem wahren David. Psalm 89 spricht zunächst von David selbst, aber über David hinaus gehen unsere Gedanken auf den Herrn Jesus. Und da sagt Vers 20, dass er auserwählt wurde, als Auserwählter erhöht wurde aus dem Volk. Wann geschah das denn? Das geschah, als der Herr Jesus zu Johannes dem Täufer kam und sich taufen ließ. Als er sich eins machte mit den Glaubenden der damaligen Zeit, die sich taufen ließen mit dieser Taufe der Buße. Und da machte Herr Jesus sich eins mit diesem Überrest der damaligen Zeit. Und wenn er das tut, dann kann der Himmel dazu nicht schweigen. Dann wird er auserwählt und erhöht aus diesem Volk, indem die Stimme aus dem Himmel sagt, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Wenn es um das Werk der Erlösung geht, was der Herr Jesus getan hat, lesen wir in 1. Petrus 1, dass er das Lamm ist ohne Flecken und ohne Fehl, zuvor erkannt vor Grundlegung der Welt. Da steht nicht zuvor bestimmt, um seine Freiwilligkeit deutlich zu machen. Und da steht nicht auserwählt, denn das war nicht möglich. Es gab keine Auswahl. Es gab nur einen, der in der Lage war, dieses Lamm zu werden, das sein kostbares Blut gab. Nur der Sohn Gottes, der Mensch wurde. Niemand sonst war dazu in der Lage, dieses Werk zu vollbringen. Und wenn es um dieses Werk geht, spricht die Bibel nicht davon, dass er auserwählt ist. Aber wenn es um ihn als den Diener, den Mann des Wohlgefallens Gottes auf der Erde geht, dann wird er als der Auserwählte vorgestellt, der erhöht ist aus dem Volk. Das zeigt uns hier Psalm 89. Und dann zeigt Psalm 89 etwas Zweites. Ich habe David gefunden, meinen Knecht. Mit meinem heiligen Öl habe ich ihn gesalbt. Wann geschah das denn bei dem Herrn Jesus? Bei eben diesem gleichen Ereignis. Als er sich taufen ließ und diese Stimme aus dem Himmel kam, da kam auch der Geist wie eine Taube aus dem Himmel und blieb auf ihm. Da wurde er gesalbt und der Heilige Geist blieb auf ihm. So erfüllt sich das, was der Psalmist den Frommen mitteilt, und es erfüllt sich in dem wahren Frommen, in dem Herrn Jesus. Es ist interessant, dass die Seite, die hier in Vers 8 vorgestellt wird, die Seite ist, dass Gott sein Volk geprüft oder versucht hat. Wenn wir den historischen Bericht lesen von diesen Wassern zu Massa und Meriba, dann sehen wir, dass das Volk Gott versuchte. Sie haderten, sie murrten. Hier sehen wir die andere Seite. Gott versuchte sein Volk. Und dann stellte sich heraus, dass Levi bewährt war. Das ist jetzt der Punkt, der hier gezeigt wird, der sich entschieden auf die Seite Gottes stellte und der dabei auch die verwandtschaftlichen Beziehungen, Vater und Mutter und Brüder und Söhne zurückstellte, um sich entschieden auf die Seite Gottes zu stellen. Levi wollte Gott treu sein. Levi war bereit, zum Schwert zu greifen. Levi war bereit, die natürlichen Beziehungen zurückzustellen und Gott, den Herrn, mehr zu achten als Vater und Mutter und Söhne und Brüder. Und das wird hier herausgestellt. Dieser Charakterzug der Weihe und der Trennung, der Absonderung von allem, was dem Herrn entgegen ist, auch wenn es verwandtschaftliche Beziehungen betrifft. Das ist ein Zug, den der Herr Jesus auch im Blick auf Nachfolge vor uns stellt. Jeder, der nicht hasst, seinen Vater, seine Mutter, Bruder, Schwester, dazu aber auch sein eigenes Leben. Ja, ruft der Herr Jesus denn da auf, den Vater zu hassen, die Mutter zu hassen? Nein, das tut er nicht. Er sagt ja, ehre deinen Vater und deine Mutter. Ruft er denn dazu auf, sich selbst zu hassen? Nein, Selbsthass, das ist falsch, das kann krankhaft sein, aber dazu ruft der Herr nicht auf. Aber was er deutlich machen will, ist Folgendes. Wenn du mir nachfolgen willst, dann darf es nichts geben, was du mehr liebst als mich. Nicht Vater und nicht Mutter, aber auch nicht dein eigenes Leben, mit deinen Ideen, mit deinen Wünschen, mit deinen Vorstellungen. Selbstverwirklichung passt nicht unter die Überschrift Nachfolge. Das ist der Punkt, den der Herr Jesus deutlich macht. Ist das so in unserem Leben? Sind wir bereit, auch uns selbst, und damit muss es doch anfangen, oder? Unsere Ideen, unsere Pläne, unseren Stolz, unsere Ehre wirklich hinter ihn einzuordnen? Können wir ruhig mal an Reißverschlussverkehr denken, ja? Will man auch gerne vorne, ganz vorne sein, ja? Ich auch. Aber hier geht es darum einordnen, nicht ganz vorne, hinter dem Herrn Jesus. Alles hinter dem Herrn Jesus einordnen. Vater, Mutter, mein eigenes Leben. Das ist das Thema bei Nachfolge. Und Levi hat das hier getan. Und wie hat der Herr Jesus das getan? Da steht er einfach nur groß vor uns. Da ist er im Garten Gethsemane. Und es ist ein Bestandteil seiner Herrlichkeit, dass er betet, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Er, der Reine, der Heilige, konnte nicht wünschen, zur Sünde gemacht zu werden. Es ist ein Bestandteil seiner Herrlichkeit, dass er das sagt. Aber es ist eben nicht alles. Es gab noch einen Bestandteil seiner Herrlichkeit. Und er sagt, nicht mein Wille, sondern der Deine geschehe. Wie hat der Herr Jesus das vorgemacht? Alles, alles unterzuordnen, zurückzustellen, hinter diesen Willen seines Gottes und Vaters. Darin ist er uns das große Vorbild. Er ist auch in diesem Punkt der wahre Levi. Sie haben dein Wort bewahrt, gehalten und deinen Bund bewahrt. Und dann gibt Gott ihnen dieses Versprechen, diesen Dienst, diese Aufgabe. Sie werden Jakob deine Rechte lehren und Israel dein Gesetz. Sie werden Räucherwerk legen vor deine Nase und Ganzopfer auf deinen Altar. Hier haben wir die beiden Richtungen des priesterlichen Dienstes. Die eine Richtung des priesterlichen Dienstes ist von Gott den Menschen zugewandt. Die Gedanken Gottes zu dem Volk bringen. Die Interessen Gottes gegenüber dem Volk vertreten. Sie werden Israel deine Rechte lehren. Und die andere Richtung ist, von dem Volk, von den Menschen etwas zu Gott zu bringen. Sie werden Räucherwerk und die Opfer darbringen. Das sind die beiden Richtungen des priesterlichen Dienstes. Das finden wir auch schon in 1. Mose 14, in Melchisedek, der ja diese Ordnung des Priestertums, das der Herr Jesus auch haben wird, vorstellt. Er segnete Abraham von dem Herrn, das ist diese Richtung von dem Herrn, von Gott zu Menschen, aber er brachte auch etwas von Abraham zu Gott, beide Richtungen. Und das wird der Herr Jesus auch in Zukunft als dieser König-Priester tun. Segne Herr sein Vermögen und das Werk seiner Hände lass dir wohlgefallen. Segen von Gott und im zweiten Teil von Vers 11 Schutz von Gott. Darf ich eine praktische Anwendung machen? Meint ihr nicht, das werden wir auch erfahren, wenn wir diesen Charakterzug Levis zeigen, wenn wir wirklich den Herrn an die erste Stelle stellen, dass wir dann Segen erleben und dass wir den Schutz Gottes erleben? Dann geht es weiter mit Benjamin und mit Josef. Benjamin spricht von Christus, der regiert über sein Volk. Josef spricht von Christus, der durch Leiden zur Herrlichkeit gegangen ist. Und von Benjamin wird gesagt, der Liebling des Herrn. Und dann wird beschrieben, wie er in glücklicher Gemeinschaft bei dem Herrn wohnt und einen ganz herrlichen Platz hat, beschützt, beschirmt zwischen seinen Schultern. Zwischen seinen Schultern. Die Schultern, die sprechen ja von Kraft, Kraft zum Tragen. So wie der hohe Priester auf seinen Schultern diese Steine trug, wo die Namen der Stämme, wo die 12 Stämme eingegraben waren. Er trug sie auf seinen starken Schultern, aber er trug sie auch auf seinem liebenden Herz. Und diesen Platz zwischen den Schultern, der wird hier beschrieben. Ich finde das wunderschön, wie das beschrieben wird, wie glückliche Gemeinschaft aussieht. Da in Sicherheit und beschirmt wohnen, diesen Platz zu haben, das ganze Wohlgefallen Gottes genießen, dass wir in noch höherer Weise in Christus haben dürfen. Josef, Vers 13 bis Vers 17, tritt in gewisser Weise an den Platz Rubens. Wir haben ja gesehen, dass Ruben zwar hier am Anfang steht, aber dass Ruben nur klein ist, hat keine Vorrangstellung. Ich möchte einen Vers lesen aus dem ersten Buch der Chroniker. Erste Chroniker, Kapitel 5. Erste Chroniker 5, Vers 1. Und die Söhne Rubens, des Erstgeborenen Israels, denn er war der Erstgeborene, weil er aber das Lager seines Vaters entweiht hatte, wurde sein Erstgeburtsrecht den Söhnen Josefs, des Sohnes Israels, gegeben. Aber er wird nicht nach der Erstgeburt verzeichnet. Denn Juda hatte die Oberhand unter seinen Brüdern und der Fürst kommt aus ihm. Aber das Erstgeburtsrecht wurde Josef zuteil. Der Erstgeborene hatte eigentlich einen doppelten Platz. Einmal den Platz der Vorrangstellung vor den anderen und einmal den doppelten Segen. Der Erstgeborene bekam das doppelte Teil. Und hier wird uns gezeigt, dass Ruben es verloren hat, aber dann hat Gott nicht alles in die Hand eines gelegt. Er hat in die Hand Judas die Vorrangstellung gelegt. Aus Juda kommt der König. Aber er hat Josef das doppelte Teil gegeben. An die Stelle Josefs treten seine beiden Söhne. Jeder bekommt ein Teil, also bekommt Josef das doppelte Teil. Und das finden wir hier auch. Juda wird als erstes genannt nach Ruben, hier in 5. Mose 33, weil er die Herrschaft, die Vorrangstellung bekommt. Aber bei Josef finden wir, er bekommt das doppelte Teil, dieses Erstgeburtsrecht in diesen beiden Söhnen. Und wir sehen bei Josef in seiner Geschichte, wie es durch Leiden zur Herrlichkeit geht. Und bei Josef wird hier am umfangreichsten der Segen beschrieben, den Gott seinem Volk schenkt. Und ich möchte gerne versuchen, 5 Punkte zu zeigen im Blick auf diesen Segen. Steht ja in Vers 13, gesegnet von dem Herrn sei sein Land. Und jetzt kommt der erste Punkt, vom Köstlichsten des Himmels, vom Tau. Kommt der zweite Punkt, von der Tiefe, die unten lagert. Kommt der dritte Punkt, vom Köstlichsten der Erträge der Sonne und vom Köstlichsten der Triebe der Monde. Kommt der vierte Punkt, vom Vorzüglichsten der Berge der Urzeit und vom Köstlichsten der ewigen Hügel. Und dann kommt der fünfte Punkt, und vom Köstlichsten der Erde und ihrer Fülle. Der erste Punkt, da sehen wir, dass der Segen von oben kommt, vom Himmel, durch den Geist Gottes. Wenn wir an die Zukunft denken, das tausendjährige Reich, dann zeigt uns das Neue Testament noch den Weg des Segens sozusagen. Er geht aus dem Thron Gottes. Und wo wird dieser Segen dann zuerst gekannt und genossen? In dem himmlischen Jerusalem. Der Versammlung im tausendjährigen Reich. Offenbarung 21, Vers 9 bis 22, Vers 5. Aber dann hat diese heilige Stadt Jerusalem 12 Tore. Und das zeigt uns, wie dieser Segen ausfließt zur Erde. Und dann wird er in Jerusalem genossen, wo der Tempel steht. Und dann fließt er von Jerusalem über das irdische Volk Gottes aus zu allen Völkern. Vom Himmel kommt der Segen. Ich habe versucht, diesen Weg des Segens ein wenig zu beschreiben. Vom Himmel her. Das zweite, von unten. Und ich meine, es zeigt uns, was nötig war, um diesen Segen zu geben. Dafür musste der Herr Jesus herabsteigen, nicht nur auf die Erde, sondern in die unteren Teile der Erde, Epheser 4. Dafür musste er in den Tod. Aber dort am Kreuz hat er den Feind besiegt. Und wenn einmal der Segen kommt in der Zeit des tausendjährigen Reiches für das irdische Volk, dann wird der Feind im Abgrund eingeschlossen sein. Das ist das, was wir mit unten verbinden. Der Herr Jesus musste sich so erniedrigen, aber er hat den Feind besiegt und der Feind ist im Abgrund eingeschlossen, in dieses Volk diesen Segen erlebt. Das dritte, da wird die Sonne und da werden die Monde genannt. Und in der Anmerkung in meiner Bibel steht, dass das wohl hier vor allem die Bedeutung hat, dass Jahre und Monate, also Zeiten, die durch Sonne und Mond ja angezeigt werden, meint. Und wir können durchaus daran denken, wenn dieser Segen in der Zukunft kommt, dann wird der Herr Jesus ja als Sonne der Gerechtigkeit mit Heilung in ihren Flügeln gezeigt. Maleachi Kapitel 3. Aber dann denken wir auch daran, wie dieser Segen immer frisch ist. Immer frisch. Im Himmel steht der Baum des Lebens, der jeden Monat seine Frucht bringt. Und auch im Propheten Hesekiel, da wo dieser Fluss des Segens, der aus der Tür des Heiligtums kommt, beschrieben wird, der die Wasser gesund macht, lesen wir von dem Baum, der jeden Monat seine Frucht bringt. Hier auf der Erde. Immer frisch, immer abwechslungsreich, immer Vielfalt. Das ist der Segen, den Gott gibt. Und das vierte, da sehen wir, dass dieser Segen kommt von dem ewigen Gott. Ewige Berge, ewige Hügel. Der Segen kommt von dem ewigen Gott. Am Ende haben wir gelesen von dem Gott der Urzeit. Das ist der ewig derselbe ist. Das ist der, der sein Wort einlöst und erfüllt, auf den man sich unbedingt verlassen kann. Und das Fünfte, das zeigt uns den Bereich, in dem Israel in der Zukunft diesen Segen genießen wird. Und das ist die Erde, vom Köstlichsten der Erde und ihrer Fülle. Und da wird gezeigt, dass das Wohlgefallen Gottes, des Gottes, der im Dornbusch wohnt, für dieses Volk zur Verfügung steht. Was bedeutete der Dornbusch, als Mose dort, 2. Mose 3, diese Begegnung mit Gott hat? Da zeigt dieser Dornbusch das Volk Gottes im Feuer der Prüfung in der Sklaverei in Ägypten. Und dieses Feuer war da, aber der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Gott hat sein Volk bewahrt. Und so wird es auch in der Drangsal sein. Das Feuer kommt, die Drangsal, die Verfolgung, aber es wird das Volk nicht vernichten. Und der, der im Dornbusch wohnt, der das Elend seines Volkes gesehen hat, der ist gekommen, um es zu retten und es zu führen in den Segen. So wie damals hinaus aus Ägypten bis ins Land, so in der Zukunft durch die Drangsal in die Segenszeit des tausendjährigen Reiches. Und was ist der Schlüssel für den Genuss des Segens? Der Abgesonderte unter seinen Brüdern. Josef wird hier so genannt, der Abgesonderte unter seinen Brüdern. Wir kommen manchmal auf komische Gedanken, da lesen wir in 1. Mose 37, dass Josef seinem Vater diese üble Nachrede, das schlechte Reden seiner Brüder mitteilte. Und da kommen wir so auf die Gedanken, ach, der Josef war eine Petze. Und auf einmal denken wir ganz negativ über diesen Josef. Aber es ist überhaupt nicht der Fall. Es ist überhaupt nicht wahr. Der Josef hatte aber eine Beziehung zu seinem Vater. Und er hat auch dieses böse Reden mit diesem Vater geteilt, nicht um Petze zu sein, aber weil er diese Gemeinschaft mit seinem Vater hatte. Ich meine, wenn wir das sehen in diesem Zusammenhang, wie die Bibel ihn nennt, den Abgesonderten unter seinen Brüdern, dann sehen wir es auch im richtigen Licht. Es ist eben gefährlich, wenn wir eine Sache rausgreifen und dann meinen, ja, so und so ist es. Ja, da kommst du auf die Idee und sagst, ja, die Engel sind männlich, wohl? Steht ja Söhne Gottes, ist ja klar, sind männlich. Ist natürlich Unsinn, ja. Das Neue Testament macht uns klar, in der Zukunft, im Himmel, werden wir in dieser Hinsicht Engeln Gottes gleich sein. Wir werden nicht heiraten und nicht verheiratet. Engel sind Geistwesen, geschlechtslos. Da geht es nicht um heiraten und nicht heiraten, um Mann und Frau. Wir können nicht so einen einzelnen Begriff aus dem Zusammenhang nehmen. Wir dürfen das im Zusammenhang, das Bild gesunder Worte sehen. Und wenn die Bibel den Josef nennt, den Abgesonderten unter seinen Brüdern, dann war das unbedingt etwas Positives, dass er da nicht mitmachte bei diesem bösen Reden. Aber er hatte Gemeinschaft mit seinem Vater darüber. Und in diesem abgesonderten Leben, da liegt der Schlüssel für den Segen. Manchmal ist das nicht einfach. Josef musste auch ins Gefängnis, weil er abgesondert leben wollte. Fern sei es von mir, dieses Böse vor dem Herrn zu tun. Auf den ersten Blick war doch dumm, oder? Hätte er doch machen können. Hätte er das Vergnügen des Augenblicks gehabt und wäre nicht ins Gefängnis gekommen. Aber falsch. Und Gott hat ihn schließlich zum Segen geführt, zum zweiten Mann in Ägypten gemacht, weil er der Abgesonderte war, weil er in Treue und Hingabe und Weihe an Gott leben wollte. Und das wird uns hier von Josef vorgestellt. Am Ende in Vers 17 wird einfach die ganze Größe dieses Segens gezeigt und es wird wieder auf diesen Platz Bezug genommen, den Josef bekommt, als der, der das Erstgeburtsrecht, das doppelte Teil bekommt. Kurz zu diesen noch ausstehenden Söhnen Jakobs. Sebulon und Issachar werden zusammen genannt, in einem Satz, Vers 18. Und es werden uns dabei zwei Seiten vorgestellt. Einmal Sebulon, da wird vom Auszug gesprochen. Also da wird etwas wirksam nach außen. Und bei Issachar wird von den Zelten gesprochen. Das spricht von einer Richtung, einem Genuss im Inneren. Innere Gemeinschaft in den Zelten und Segen, der nach außen dringt. Und dann werden sogar Völker, das sind die Nationen, zum Berg Zion geladen. Zion steht hier nicht bei, aber das ist natürlich der Berg, der hier gemeint ist. Sie werden kommen nach Jerusalem und dann werden sie auch Opfer der Gerechtigkeit opfern. In einem Propheten steht, dass sich 10 Männer aus den Nationen an den Rockzipfel eines israelitischen Mannes hängen werden, um mitzugehen auf diesen Berg nach Jerusalem, weil sie gehört haben, dass der Herr mit ihnen ist. Dann kommen Gad und Dan, die sind insofern verbunden, dass bei beiden, bei Gad und bei Dan, vom Löwen gesprochen wird. Und bei Gad, da ist es mehr der Löwe, der zerreißt, der Beute macht, der Löwe, der die Feinde vernichtet. Und so wird der Herr Jesus einmal die Feinde besiegen und seinen Überrest befreien. Bei Dan ist es mehr der junge Löwe, da steht nicht, dass er irgendwie reißt und Beute macht. Und mir scheint, dass bei Dan bedeutet ja übersetzt Richter, dass bei Dan mehr gezeigt wird, wie die Ordnung aufrecht erhalten wird. Bei Gad wird mehr gezeigt, wie die Ordnung geschaffen wird, indem die Feinde besiegt werden und der Überrest befreit, der Löwe zerreißt, er vernichtet die Feinde. Und bei Dan, Richter, geht es um Aufrechterhaltung dieser Ordnung. Und das ist die Grundlage, dass Ordnung geschaffen wird und dass Ordnung, Gerechtigkeit und Recht erhalten bleibt für die Beschreibung des Segens bei Naphtali und bei Aser. Und ich finde das so schön, gesättigt mit Huld und erfüllt mit dem Segen des Herrn. Der Psalmist David sagt, mein Becher fließt über, gesättigt, voll, und dann fließt es über. Oder erfüllt, der Becher randvoll, so segnet Gott. Gott gibt nicht kärglich, Gott gibt nicht wenig. Ist das nicht großartig, wenn diese 5000 Männer plus die Frauen plus die Kinder Hunger haben, gibt Gott nicht nur Brot. Hätte ja gereicht zum Sattmachen. Er gibt Brot und Fisch. Und er gibt nicht nur ein wenig, dass es reicht, um gerade Kraft zu haben, um wieder nach Hause zu kommen. Er gibt so viel, dass alle satt werden und dann bleibt übrig. Hinterher ist mehr da als vorher. So gibt unser Gott. Hast du ihn so erlebt? Wir dürfen ihn so erleben in unserem Leben. Er möchte gerne geben, seinen Segen, dass wir gesättigt sind und dass wir erfüllt sind mit seinem Segen. Sagt der Herr Jesus dieser Frau am Brunnen von Sichar, wer von diesem Wasser trinken wird, das ich geben werde, wird nie mehr dürsten in Ewigkeit. Heißt das nicht, alle Bedürfnisse erfüllt? Doch, genau heißt das. Das heißt das. Sind wir davon noch überzeugt? Selbst wenn wir es vielleicht manchmal nicht so empfinden, aber sind wir wenigstens überzeugt, dass es wahr ist, dass der Herr Jesus alle Bedürfnisse erfüllt? Er wird das tun für sein irdisches Volk und er tut es heute auch für uns. Oder war das naiv, was der Liederdichter gedichtet hat? Ich habe genug, weil ich dich habe. Mein Geist frohlocket inniglich. Wo findet eine solche Gabe auf Erden und im Himmel sich? War das naiv? Nein, das war erlebt. Das war Erfahrung, die er mit seinem Herrn gemacht hat. Und diese Erfahrung, die steht auch uns zur Verfügung. Ich habe genug, weil ich dich habe. Weißt du, dieser Glaubensmann Jakob, der sein ganzes Leben immer gesagt hat, mehr, mehr, mehr. Schönste Frau will ich haben, Rahel. Größten Herden will ich haben, nicht nur so wie der Laban, ich will mehr. Der sagt am Ende seines Lebens, genug, genug. Josef, mein Sohn, lebt noch. Das war ihm genug. Das kann auch bei uns Wirklichkeit sein, wenn wir mehr begreifen, wie herrlich der Herr Jesus ist. Was brauchen wir eigentlich im Himmel ohne ihn, neben ihm? Was brauchen wir denn da? Brauchen wir ein schickes Auto, schönes Haus, zweimal im Jahr Urlaub? Machen wir dann, oder? Brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen nichts mehr als ihn, um glücklich zu sein. Und wenn wir das mal rechnen, Ewigkeit. Der Herr Jesus ist genug, um uns ewig glücklich zu machen. Meinst du nicht, dass er dann auch genug ist für die 70, 80, 90 Jahre hier auf der Erde? Müsste doch eigentlich auch reichen, oder? Das wird uns hier gezeigt bei Naphtali. Er hat diese Ordnung hergestellt, die Feinde besiegt. Und er hält sie aufrecht in dieser Zeit des Reiches. Und dann erleben sie satt, gesättigt und erfüllt mit dem Segen des Herrn. Und dann ist Asa noch zum Schluss. Gesegnet an Söhnen sei Asa, da ist Frucht für Gott da. Er sei wohlgefällig seinen Brüdern, er tauche in Öl seinen Fuß. Das ist ein Weg, ein Leben, ein Wandel in der Kraft des Geistes Gottes. Dafür steht das Öl. Und in dieser Kraft und in dieser Leitung den Weg zu gehen. Und dann ist da Sicherheit, dann ist da Festigkeit. Eisen und Erz seien deine Riegel. Und dann verheißt der Herr, wie deine Tage, so deine Kraft. Im tausendjährigen Reich wird man es auch nach außen sehen. Da sagt man zu einem hundertjährigen Jüngling, kämst du heute ja nicht auf die Idee, siehst einen Hundertjährigen, siehst ja von Weitem, ist kein Jüngling mehr, oder? Aber dann wird das so sein, wie deine Tage, so deine Kraft. Und wenn einer nicht offen gegen den Herrn Jesus sündigt, dann wird er 1000 Jahre alt und erlebt das. 1000 mal 365, wie deine Tage, so deine Kraft. Ist noch ein bisschen mehr als 40 Jahre Wüste, wo sie es erlebt haben, dass er jeden Tag bei ihnen war. Und wir können es heute auch erleben, wie deine Tage, so deine Kraft. Warum? Weil unter uns ewige Arme sind. Und so endet der Mann Gottes diesen Segen, indem er am Ende in diesem Rahmen zum Abschluss wieder allgemein spricht. Und zuerst steht er einfach staunend vor diesem Gott. Keiner ist wie der Gott Jeschuruns. Wer ist ein Gott wie du, können wir auch fragen. Es gibt keinen. Er ist unvergleichbar, unvergleichlich. Keiner ist wie er, der sich uns offenbart hat in seinem Sohn und der vom Himmel her gekommen ist und uns seine ganze Hilfe gegeben hat. Dieser Gott der Urzeit, der Ewige, der ewig derselbe ist, dürfen wir auch sagen, Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Der ist unsere Zuflucht. Da dürfen wir hinlaufen und Sicherheit, Zuflucht finden. Und dann dürfen wir diese ewigen Arme unter uns fühlen und erleben. Unter dir sind ewige Arme. Er vertilgt den Feind. Und dann dürfen wir nicht nur persönlich diesen Segen erleben, sondern auch als Volk Gottes abgesondert wohnen und den ganzen Segen Gottes erleben. Korn und Most, Nahrung, Genuss, Freude, und zwar garantiert durch den Tau des Himmels. Wir verstehen gut, dass Mose am Ende sagt, glücklich, glückselig bist du, Israel. Und wir sagen im Blick auf uns, glückselig, die Gott als Vater kennen in Christus. Es gibt keine glücklicheren Menschen hier in dieser Stadt, in Mettmann, als die, die so gesegnet sind, oder? Es gibt keine reicheren Menschen als die, die diesen Gott in Christus kennen. Vielleicht haben wir einen kleinen Eindruck aus diesen Worten des Mannes Gottes bekommen, wie Gott segnet sein irdisches Volk und umso mehr sein himmlisches Volk.
Lass uns das Lied Nummer 13 singen.